Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Kraftsport und alles, was damit zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, Berend Breitenstein als Gast in der Show begrüßen zu dürfen. Berend ist eine Natural Bodybuilding-Ikone. Er hat damals die GmbF gegründet und ist somit, ja, mit ein Urgestein des Natural Bodybuildings in Deutschland und hat dabei geholfen, dass Natural Bodybuilding überhaupt einmal so groß werden konnte, wie es jetzt mittlerweile schon ist. Mittlerweile sind wir nicht mehr unbedingt die äußerste Randgesellschaft, sondern wir haben mittlerweile auch schon, denke ich, einen ganz guten Standpunkt in Deutschland gesetzt. Überall spricht man von den Natties und ich freue mich auf jeden Fall auch ein Teil davon zu sein. Und ich freue mich, dass Berend mir das Ganze auch ermöglicht hat. Dementsprechend ist es eine sehr, sehr besondere Folge für mich, Berend hier begrüßen zu dürfen. Und die Folge ist sehr gut geworden. Also ich muss sagen, Berend hat ein sehr, sehr geiles Gespräch mit mir dahingelegt und es hat mir mega viel Spaß gemacht, ihm ja zuzuhören, wie er mir von seinen Erfahrungen aus der früheren Zeit berichtet, was er alles schon erlebt hat, wie viele Wettkämpfe er schon gemacht hat und wie sich überhaupt der Sport im Rahmen der letzten Jahre entwickelt hat. Es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden. Zudem geben wir noch ein paar Informationen auch zu der GmbF in der Frühjahrssaison und in der Herbstsaison, also der deutschen Meisterschaften, der internationalen deutschen Meisterschaften. Dementsprechend denke ich, dass jeder, egal ob jung oder alt, hier von der Folge etwas mitnehmen kann. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode mit Berend Breitenstein. Berend, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier in der Show am Start bist. Das hat jetzt lange gedauert, ne? Wir sind schon 40 Minuten hier am Verhackstückeln, wie wir das hinbekommen. Aber jetzt haben wir es dann doch endlich mal geschafft. Ich freue mich, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Ich war ja das letzte Mal, glaube ich, bei dir auf jeden Fall. Vor zwei Wochen, drei Wochen war es ungefähr, in dem 20-Minuten-Talk. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend heute hier bei The Age of Iron, ich denke, du kannst jedem da draußen einiges mit auf den Weg geben. Berend, für alle Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch gerade in dem Zuge, wie du überhaupt zu Natural Bodybuilding gekommen bist?
Ja, das mache ich gerne, Daniel. Ich danke dir erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen in deinem Podcast Age of Iron, richtig?
Genau, die Age of Iron.
Hört sich richtig gut an. Das Eisenzeitalter sozusagen. Ja, und genau. Zeitalter ist halt auch eine ganz gute Überleitung zu meinem Wirken für das Natural Bodybuilding. Ich bin ja seit über 40 Jahren jetzt schon aktiver Natural Bodybuilder. Und wie bin ich damals dazu gekommen? Vielleicht kennen ja einige Hörer schon meine Geschichte, aber ich werde sie noch einmal kurz wiederholen gerne. Mit 13 Jahren ging das los. Habe mich immer als für zu dick empfunden und meine Eltern damals haben halt mich an viele Sportarten rangeführt. Das war Fußball, das war Reiten, das war Tennis, das war auch mal Schwimmen. Aber irgendwie hatte ich immer nicht so den Draht dazu. Es war mir irgendwie, gefiel mir alles nicht so. Und dann habe ich das erste Mal Kontakt gehabt mit Gewichten. Und zwar war das eine Kugelhantel von, meine Oma war Ärztin und die hatte immer ein Werbegeschenk bekommen von einer Pharmafirma. So eine Kugelhantel, kennst wahrscheinlich, so eine Hantel an den beiden Seiten, so Kugeln, die war 7,5 Kilo, weiß ich noch genau. Fand ich aber gut. Dann habe ich immer einarmiges Drücken gemacht und habe Bizeps Curls gemacht und so weiter. Und da war so meine, ja, meine Motivation da, meine Muskeln zu trainieren. Dann habe ich Liegestütze jeden Tag gemacht und Bauch, Sit-Ups, 500 Stück jeden Tag und so. Es war echt cool. Und dann 13 und dann ging es ja alles los. Also mit 14 bin ich dann mit meinem Vater durch Hamburger Studios. Ich wollte gerne im Studio trainieren. Meine Eltern haben mich immer unterstützt und mein Vater ist mit mir dann in Hamburg, wo ich damals noch gelebt habe, in verschiedene Studios gefahren. Das hat alles nicht geklappt, weil ich noch zu jung war, bis mich dann ein Studio tatsächlich aufgenommen hat als Mitglied. Und für mich war immer klar, dass ich auf die Bühne wollte. Und ich kam mir vor wie im Paradies. Also ich war im Studio, habe die ganzen Geräte gesehen und die Hanteln gesehen und ja, war einfach toll. Und dann habe ich trainiert und mit 15 war ich auf der Bühne das erste Mal bei Mr. Hamburg Junior. Und dann ist eben in den letzten 40 Jahren sehr, sehr viel passiert. Aber das waren so meine Anfänge im Bodybuilding.
Mit 15 warst du das erste Mal auf der Bühne?
Ja, in der Tat. Das ist schon lange her. Wenn ich so zurückdenke, ist das jetzt 42 Jahre her.
Wahnsinn.
Oder ist also auch 15 Wahnsinn, ist ja... ist auch Wahnsinn, wie der Körper das alles so mitgemacht hat. Also wie mein Körper das so mitgemacht hat. Ne? Über all die Jahre. Ich habe ja wirklich auch hart trainiert. Also kann man sagen, also es war wirklich kein Zuckerschlecken. Du kennst das selber. Ne? Als Leistungsathlet ist das anstrengend. Ne? Und du bist jetzt wie alt?
Ich bin 24.
Guck mal, 24. Da habe ich 33 Jahre mehr auf dieser Erde schon erlebt. Und da kann man sich ja vorstellen, was die Organe alles schon geleistet haben. Und der Körper wird ja älter. Und das ist natürlich eine hohe Dankbarkeit, dass ich das so lange auch verletzungsfrei, ich hatte mal eine Verletzung in der Bizepssehne, aber über all die Jahre fällt das eigentlich nicht ins Gewicht, beeinträchtigt mich heute auch kaum nach dem Training. Also insofern bin ich da echt froh drüber, dass das über all die Jahre so auch gesund ging, ne?
Ja, das ist also die Zeitspanne, die du erwähnt hast, die ist schon mega lang. Also ne, das ist für mich so ungreifbar. Ne? Du trainierst schon länger, wie ich alt bin. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass du gesagt hast, okay, du hast mit 13 schon angefangen und warst mit 15 dann das erste Mal auf der Bühne. Ich habe so das Gefühl, dass im Rahmen der letzten Jahre das irgendwie immer mehr wurde, also dass immer jüngere Teilnehmer auch bei den Meisterschaften dabei sind. Ich weiß nicht, ich denke, du kannst das besser beurteilen. Ne? Du bist ja seit Gründung der GmbF natürlich auch immer wieder dabei gewesen. Hast du auch das Gefühl, dass die Teilnehmer immer jünger werden mittlerweile?
Also du hast recht. Wir haben natürlich seit 2003 gibt es die GmbF. Ich habe die ja damals gegründet und wir hatten ja, das waren ja praktisch Pionierarbeit, nicht? Wir hatten eine Handvoll Athleten, die bei uns gestartet ist, oder um genau zu sein, 5 Handvoll, das waren 26 bei der ersten Meisterschaft. Und im Laufe der Jahre ist es in der Tat so, dass wir nicht nur generell starken Zulauf haben, sondern eben auch bei den jungen Athleten. Und das finde ich natürlich toll. Mhm. Also das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass die Nachwuchsathleten, und wir haben ja teilweise 15-, 16-Jährige, die bei uns in der Teenage-Klasse starten, dann eben auch die Junioren, die bis zum 23. Lebensjahr, also bis sie 23 werden, ist ein Jahr hochgesetzt worden jetzt, also mit 22 kannst du noch bei den Junioren starten. Die Klassen sind auch immer sehr stark besetzt, sowohl zahlenmäßig als auch leistungsmäßig. Und das finde ich natürlich super, dass die jungen Menschen auch erkennen, welcher Weg, so kann ich ja sprechen, aus meiner Sicht eben auch klar der richtige ist. Und das kann ja nur, aus meiner Sicht, sehen die Athleten anscheinend auch so, der dopingfreie Weg sein.
Mhm. Ja, also wir haben auch hier auf dem Podcast viele, viele dopingfreie Athleten. Also ich habe auch schon teilweise Podcasts mit unterstützenden Athleten gemacht, weil ich einfach beide Seiten sehr, sehr interessant finde. Und jeder hat ja auch eine gewisse Intention, wenn er irgendwo nachgeht. Und ich finde das auch, da sollte man auch gar nicht so schwarz-weiß denken und diesen Sport so unterteilen, sondern dass ja auch irgendwo so die gewisse Überschnitte oder ja Schnittmengen, ja, so suchen und quasi das Beste von beiden Seiten rausnehmen und auf sich übertragen. So, das hat mir irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Aber ich bin natürlich auch der Überzeugung, so, dass der naturale Weg der Weg für mich ist auf jeden Fall und dass ich diesen auch weitergehen möchte. Und ich denke, ganz, ganz viele Zuhörer stimmen dem Ganzen zu, weil es natürlich mit viel weniger gesundheitlichen Risiken einhergeht. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache an dem Natural Bodybuilding. Und ich habe jetzt auch im Rahmen der letzten Jahre das so wahrgenommen. Also ich bin ja noch, wie gesagt, noch gar nicht so lange bei der GmbF dabei. 2016 stand ich da das erste Mal auf der Bühne. Das war auch der Erstkontakt. Also ich war vorher auch noch auf keiner Meisterschaft. Habe mir zwar die Videos schon seit 2014, glaube ich, angeschaut, die GmbF da teilweise hochgeladen hat, auch auf YouTube von den Klassen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass seit 2016 auch das Niveau der Athleten immens angestiegen ist. Also so wirklich so Jahr für Jahr hatte ich so das Gefühl, dass irgendwie immer bessere Leute da gestartet sind. Und ich denke, das spricht auch dafür, dass die GmbF auf jeden Fall auch wächst, oder?
Ja, die GmbF wächst auf jeden Fall. Dies Jahr und auch letztes Jahr besonders mussten wir ja beides absagen aufgrund der Corona-Pandemie. Unsere beiden Meisterschaften, die deutsche und die internationale deutsche. Die GmbF wächst und aber auch nur dann, wenn wir den Athleten etwas anbieten. Also das heißt, das ist ja wie im Gym genauso. Wenn das Gym geschlossen ist, kommen auch keine neuen Mitglieder. Da kann man dann eben als Gym, als Studiogeschäftsführer darauf hoffen, dass die Mitglieder einem treu bleiben und nicht kündigen. Das haben wir bei der GmbF jetzt auch erlebt. Also wenn wir nichts anbieten, kommen auch keine neuen Mitglieder. Ist ja auch verständlich. Was ich dann gesehen habe, ist, dass die Treue der Mitglieder wirklich sehr hoch ist. Also das war, die Kündigungsanzahl war so, dass ich sagen kann, alles im grünen Bereich. Und dennoch musste ich natürlich überlegen, was machst du jetzt in 2021? Und da fiel die Entscheidung wirklich zu sagen, komm, wir erarbeiten ein extrem gutes Hygienekonzept und veranstalten dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft am 10. und 11. Juli in Bad Fallingbostel. Ist diesmal eine etwas kleinere Halle, deswegen wir teilen es auch auf 2 Tage. Wir müssen leider ohne Zuschauer arbeiten, weil wir gehen davon aus, dass es immer noch Beschränkungen geben wird in der Personenanzahl in der Halle. Und wir werden das erste Mal einen Livestream anbieten. Das heißt, die Menschen können sich das angucken. Allerdings ein kostenpflichtiger Livestream, weil ein Großteil der Einnahmen für den Verein sind eben Zuschauereinnahmen bei den Meisterschaften. Und das fällt ja alles komplett weg. Aber ich hab gesagt, Mensch, wir müssen trotzdem den Athleten jetzt wieder die Chance geben, an den Start gehen zu können. Und das Risiko geben wir jetzt ein. Und wir haben die letzten Jahre gut gewirtschaftet. Wir haben auch Rücklagen bilden können. Und ich sage, Mensch, Leute, selbst wenn wir da an unsere Rücklagen gehen müssen, im letzten Endes, wir ziehen die Meisterschaft durch. Wir ziehen das jetzt durch. Wenn die Behörde nicht sagt, nee, geht nicht. Mhm. Aber aus Seiten der GmbF wird diese Meisterschaft stattfinden. Was ich auch gesehen habe, war, wir hatten vor einer Woche die Anmeldung freigeschaltet für die Athleten zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft jetzt im Juli. Und wir haben jetzt schon, ich glaube, sind 140 oder 150 Starter. Also das ist explodiert. Also es wird extrem gut angenommen. Ich freue mich riesig. Und wir arbeiten sehr hart, gerade im Hintergrund, die ganze Orga auf die Reihe zu kriegen und so weiter. Mhm. Und ja, die Deutsche wird aus Sicht der GmbF in jedem Fall stattfinden. Auch die internationale Deutsche, das ist dann im Oktober. Und zu deiner Frage, GmbF wächst, ja, definitiv. Und deswegen war ja schon meine Idee gewesen, dies Jahr eine Newcomer-Meisterschaft anzubieten, wo wirklich nur Athleten und Athletinnen starten können, die zum allerersten Mal auf der Bühne stehen. Das musste gecancelt werden. Das war mir dann doch ein bisschen zu heikel. Neue Location, neue Orga, Bestimmungen der Behörden und so weiter. Na, hab gesagt, auf jeden Fall, dann bieten wir einen Teil dieser Newcomer-Klassen bei der Deutschen Meisterschaft an. Also ganz klar, was zeichnet die GmbF? Wo sind die Ursprünge? Männer-Bodybuilding, ganz klar, Newcomer. Welche Klassen sind in den letzten Jahren besonders stark nachgefragt worden neben dem Bodybuilding? War zum einen die Men's Physik und zum anderen war es die Miss Bikini. Also habe ich gesagt, okay, dann machen wir auch für diese beiden Klassen eine Newcomer-Division. Und innerhalb von 2-3 Tagen waren die Plätze bei den Newcomer Bodybuilding weg, bei der Miss Bikini weg und bei der Men's Physik weg. Also es war extrem beeindruckend, komplett ausgebucht, die Newcomer. Und das ist natürlich klar, dass ich dann im nächsten Jahr, toi, 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 denke ich mal, Corona ist im Griff, hoffentlich, da gehe ich von aus, dass wir dann wirklich auch die Newcomer-Meisterschaft machen können. Die wird dann stattfinden. Das ist immer so 6 Wochen vor der Deutschen. Und dann haben wir nächstes Jahr wieder 3 Meisterschaften. Wie die Meisterschaften dann, in welchem Umfang und wie groß das wird, man muss ja auch größer denken dann, ist noch eine andere Sache. Aber auf jeden Fall, es wächst und gedeiht. Und jetzt wollen wir uns konzentrieren auf die Deutsche. Die ist jetzt in, lass mich mal nachrechnen, April, Mai, Juni, in gut 4 Monaten.
Ja, 3, 4.
Bin gespannt, ich freue mich. Ich habe auch ein tolles Team da, was da mitarbeitet. Und ja, ich freue mich. Ich würde mich auch riesig freuen, die Athleten mal wieder zu sehen und auch die ganze Atmosphäre zu spüren. Das heißt, im Backstage-Bereich, der Aufwärmraum, das Aufpumpen, alles, was dazugehört. Ne?
Ja, ich glaube, es wird auch ein sehr, sehr, eine, also egal, ob das jetzt mit Zuschauer ist oder ohne, ich glaube, für die GmbF an sich wird es eine sehr, sehr coole Erfahrung, wenn das stattfinden kann, weil es ist ja auch einfach so, es ist, also daran wird man sich ein Leben lang erinnern. Weißt du noch, 2021 damals, als Corona aktiv war und wir die Meisterschaft so und so ausrichten mussten, aber wie cool das eigentlich da noch war, ne? Also genau. So, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auf jeden Fall auch im Kopf bleibt und dass das eine sehr, sehr coole Sache ist, wenn die stattfindet. Ich war ja letztes Jahr, ich weiß nicht, vielleicht hast du es irgendwo am Rande mitbekommen, ich war mit einem Klienten bei der UKDFBA in England, weil das der einzigste Wettkampf war, der stattgefunden hat damals noch. Das war 2020 im Oktober, waren wir wirklich bei der UKDFBA, die haben es einfach durchgezogen. Aber da war es auch ähnlich wie die GmbF, wie du das jetzt geschildert hast, ne? Also waren auch nur ein Betreuer erlaubt, waren keine Zuschauer erlaubt. Und dort sind wir dann auch hin und die haben einen Livestream gemacht und das Hygienekonzept war auch wirklich gut. Also das war sehr, sehr gut ausgearbeitet. Deswegen, ich bin sehr zuversichtlich, dass die GmbF das mindestens genauso gut macht, weil man einfach die Standards von der GmbF kennt. Und ich sehe da gar kein Problem drin, dass das nicht funktionieren sollte, sei denn die Regierung machen da einen Strich durch die Rechnung. Das ist halt, die Sache hat man halt eben nicht in der Hand. Aber ansonsten glaube ich, dass ihr das auf jeden Fall bestenfalls machen werdet. Und ich habe tatsächlich auch zwei Leute, die ich im Sommer oder ja doch, man kann eigentlich sagen, im Sommer auch an den Start bringen werde, weil ich habe auch gesagt, am Anfang war es mir noch so ein bisschen heikel. Da dachte ich auch so, ja, wird das realisierbar sein? Habe das auch offen kommuniziert mit den Athleten, dass ich mir nicht sicher bin, aber sie haben auch beide gesagt, so, sie wollen es trotzdem durchziehen. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, gehen wir in die Prep und jetzt sind sie auf jeden Fall mitten in der Vorbereitung. Ich bin gespannt. Also so ist es natürlich schön, wenn die GmbF stattfindet. Ich würde mich aber auch freuen, wenn noch weitere Verbände da mitmachen und mitziehen und genauso hantieren. Ich weiß nicht, die INBA in den Niederlanden, genau, ist ja auch sehr, sehr eng an euch gebunden.
Ja, ja.
Vielleicht auch eine ganz gute Anlaufstelle, aber sehr früh halt, ne?
Ja, genau. Also ich weiß nicht, hast du deine beiden Athleten schon angemeldet? Sind die schon zum Wettkampf registriert? Ja. Gut. Ja. Ja, in der Tat, die holländische Meisterschaft sollte, soweit ich weiß, im April stattfinden, ist jetzt verschoben worden auf Juni, glaube ich.
22. Mai habe ich im Kopf.
Oder Mai. Ist relativ früh, aber wir haben ja in der Tat, sind wir ja auch international angebunden und jeden, den das interessiert, wo Wettkämpfe stattfinden, kann man entweder auf naturalbodybuilding.eu rausfinden oder auf unserer Webseite gmbf.de, da ist auch eine Übersicht über internationale Meisterschaften. Holland bietet eine an, Slowakei bietet eine an, Ungarn bietet eine an, ich glaube Italien auch. Also das sind aktuell die, und die Weltmeisterschaft ist ja auch in Rumänien dieses Jahr im Juni. Ja. Also die Verbände planen, ja, was dann dabei rauskommt, wissen wir noch nicht, aber wir sind alle guten Mutes, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Wenn es nicht weitergehen kann, wie gesagt, aufgrund der Regierung kann man nichts machen, aber wir müssen jetzt weiter nach vorne schauen.
Ja, ist aber cool, dass du es hier auch angesprochen hast im Podcast. Das sollte eigentlich gar nicht Thema sein, aber wenn man jetzt hier den Vorsitzenden, den Gründer der GmbF hier hat, ist natürlich sehr, sehr coole Inputs, weil ich denke, viele der Zuhörer sind natürlich auch Natural Bodybuilding Athleten und die interessiert das wahrscheinlich auch brennend, wie es jetzt weitergeht, weil es wird ja nicht nur bei der GmbF auch so sein, das wird auch wahrscheinlich dem DBFV, dem NAC oder auch der NPC nicht anders gehen, was die Veranstaltungen anbelangt. Dementsprechend ist es also schon mal ziemlich cool, jemand da drin zu haben, so der so ein bisschen Ahnung hat, was das angeht, ne?
Ja, ich habe gerade gestern auf Facebook gelesen, es war, glaube ich, der DBFV NRW, bin nicht ganz sicher, aber ich denke, ja, so war es. Ich könnte jetzt nachgucken, mache ich aber nicht. Und die haben jetzt tatsächlich die Meisterschaften für Sommer abgesagt.
Weil die sehr früh waren, ne?
Ich weiß nicht genau, wann sie waren, aber die haben halt als ein Argument gebracht, die Athleten können sich nicht ausreichend vorbereiten, weil die Gyms irgendwie nicht so spät öffnen jetzt. Und ja, das war ein Argument, ich habe es jetzt nicht genau, aber das war ja auch meine Überlegung. Was machen eigentlich die Athleten? Wie bereiten die sich eigentlich vor, wenn ich jetzt eine Meisterschaft anbiete? Ich selbst sehe es ja an mir. Ja. Ich bin jetzt gut 4 Monate komplett aus dem Training raus, was das Bodybuilding angeht. Was ich gemacht habe, ist, habe gesagt, okay, denk mal um, mach mal diese 4 Monate, geh mal ein bisschen weg vom Gewichtstraining, weil ich muss dir ehrlich sagen, das hätte ich nie gedacht, aber ich habe auch wenig Motivation, zu Hause zu trainieren mit meinen beiden Kurzhanteln. Aber ich habe gesagt, in meinem Alter und überhaupt aus dem gesundheitlichen Aspekt, geh mal so gut wie es geht fast jeden Morgen laufen. Und jetzt bin ich nicht jeden Morgen, aber 5-mal die Woche Minimum, laufe ich heute Morgen auch vor unserem Gespräch jetzt immer so um die 7 Kilometer, relativ entspannt über die Felder hier in meiner Umgebung. Und das nehme ich auch so als Vorbereitung, einmal um den ganzen Körper wieder mal eine aktive Erholung zu geben, die sehr lange ist. Also mir fehlt das Gym wirklich. Insbesondere fehlt mir das Rückentraining, diese Zugübung, weißt du, von oben die Strecken und die Spannung und so. Aber ich habe gesagt, okay, wenn die Gyms dann wieder aufmachen, dann gehe ich wieder, und das hörst du ja auch, ich bin 57, aber ich denke ja immer noch wie Natural Bodybuilder, ich bin ja auch noch gesund, dann gehe ich wieder in den gesunden Aufbau. Überleg mal, in meinem Alter sowas zu sagen. Aber ich bin ja fit, ich kann ja trainieren. Und was soll mich dann daran hindern, wieder in den gesunden Aufbau zu gehen? Gar nichts.
Ja.
Und ich freue mich wirklich, wenn die Gyms wieder aufmachen. Das geht den Hörern mit Sicherheit auch so.
Ja.
Es war schon eine lange Zeit. Also
ist immer noch eine lange Zeit. Ne? Also ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt erscheinen wird. In Hessen haben jetzt die ersten Studios aufgemacht, Status quo. Und ich habe auch schon ein paar Klienten, die haben sich mega gefreut, dass die endlich nochmal trainieren können. Ich habe jetzt die ersten Nachrichten auch bekommen, wie geil das ist, nochmal im Gym zu trainieren. Und
ja.
Aber ich kann dir jetzt so von mir berichten, ich habe jetzt über 30 Athleten, die ich jetzt auch in der aktuellen Zeit noch betreut habe. Und ich finde es bemerkenswert, wie viele wirklich da durchziehen. Also ich habe Mädchen, 18 Jahre so, die trainieren in der Garage 5-6 Mal die Woche bei minus 10 Grad
Voll.
Mit einer Langhantel. Wahnsinn. Wahnsinn.
Voll.
Und da wird keine Einheit geskippt, mit Bändern alles rausgeholt. Also die Athleten, die machen schon das, was notwendig ist, um auch wirklich in Bestform zu kommen beim nächsten Start. Also ich habe keinen bei mir gehabt, wo ich jetzt sage, so, der hat es komplett schleifen lassen, sondern war durchaus mega zufrieden, so was ja die ganzen Klienten anbelangt. Also, und ich denke, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für ganz, ganz viele andere. Ich denke, wenn man den Sport liebt, ne, und auch wirklich so ein Ziel noch hat, so in 2-3 Jahren vielleicht auf die Bühne zu gehen, dass man das auch gar nicht auf der Strecke lässt, auch in der Situation. Ne? Ich sag mal, du bist jetzt nochmal in einer anderen Situation, du hast schon sehr, sehr viel erlebt in dem Sport. Du willst vielleicht auch jetzt Status Quo, jetzt nicht nächstes Jahr nochmal auf die Bühne gehen.
Nein, definitiv.
Das ist was ganz anderes. Ne?
Das kann ich sagen. Also meine Wettkampfkarriere ist abgeschlossen. Ich habe mit 15 Jahren das erste Mal bin ich gestartet. Dann sind einige sehr, sehr schöne Wettkämpfe gefolgt. International war ich noch im Start. Mhm. Ich war ja in 98 bei meinem Profidebüt in New York City, war super. Dann war ich ja 2000 bei der Profi-WM in Atlantic City. Dann kam 2004 Barbados, der Pro Mr. Universe. 2008 kam dann der Pro Masters Cup. Dann 2012 die DFSC World Finals. Und 2014 war dann mein letzter Wettkampf, das war die INBA WM in der Slowakei. Und da habe ich echt eine richtig gute Form auf den Punkt gebracht. Also 2012 war ich viel zu leicht, viel zu flach. Aber 2014, da war ich richtig gut und es wurde auch honoriert. Also man muss dazu sagen, ich bin das erste Mal in diesem Verband gestartet. Das war dann auch kein Profi-Wettkampf, das war die Amateur-Division. Und jeder Neuling muss sich ja erstmal ein bisschen hocharbeiten. Mhm. Ich habe dann unter 11 Teilnehmern einen für mich freudigen vierten Platz gemacht. Also zwei der Jurymitglieder hatten mich auf 2. Das Einzige, was mich wirklich davon abgehalten hatte, ganz nach vorne zu kommen, war die etwas fehlende Teilung, diese extrem gute Teilung in den Beinen. Aber Oberkörper war ich ganz vorne. Die Beine haben mich immer schon in meiner Laufbahn ein bisschen zurückgehalten. Aber ich bin zufrieden. Ich kam ins Finale, habe einen super vierten, also einen schönen vierten Platz gemacht. War ein toller Wettkampf. Ich fühlte mich auch von A bis Z wohl. Ich hatte eine totale gute Energie. Ich hatte einen guten Pump auf der Bühne. Ich wurde ständig zum Call-out rausgerufen. Weißt du, die haben mich, glaube ich, so oft verglichen wie keinen anderen Athleten, weil sie mich erstmal kennenlernen mussten als Neuling, ne? Und immer wieder. Und Nummer, welche Startnummer hatte ich, weiß ich nicht mehr. Komm nach vorne und so. Aber du weißt das ja auch, Daniel. Wenn du Athlet bist, und du stehst auf der Bühne bei dem ersten Line-up, beim ersten Line-up. Und dann kommt die Aufforderung für den ersten Call-out. Ja? Und die rufen deine Nummer auf. Dann weißt du Bescheid, dass du vorne bist mit. Und bei mir war das so, noch eine kleine Anekdote hier im Podcast. Wissen vielleicht viele noch gar nicht. Ich war also in dem Line-up, wir waren 11 Athleten. Und der Moderator, übrigens der Peter Juriger, den ich dann danach für die GmbF angesprochen habe, der jetzt unsere GmbF-Meisterschaften moderiert, werde ich nie vergessen. Peter bekommt den Zettel vom Juryvorsitzenden von unten gereicht, guckt sich die Nummern an, beginnt also das Line-up abzulaufen von links nach rechts. Ich stand relativ weit links. Peter geht an mir vorbei. Ich denke, schade, nicht im ersten Call-out. Geht also ruft so die Favoriten raus. Das waren 3 Athleten, die er nach vorne gerufen hatte, wo schon klar war im Vorfeld, diese 3 werden sich, wenn sie die Form bringen, vorne platzieren. Ne? Das waren richtig gute Tschechen und Slowaken und so. Und dann guckt er 3, guckt nochmal auf seinen Zettel, ist ein bisschen irritiert, guckt nochmal nach links, also in meine Richtung, und winkt mich nach vorne. Du auch noch. Ich sage, ja, das ist es. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, das war der schönste Moment meiner Sportlerlaufbahn. Als ich da direkt neben diese 3 gestellt wurde. Das war so klasse. Und dann habe ich gefightet bis zum Schluss. Und ich hatte auch überhaupt keine Probleme zu fighten. Ich hatte weder Muskelzittern, noch war mir irgendwie schwach, noch war ich schwach auf der Bühne, weil ich bei diesem Wettkampf wirklich alles richtig gemacht hatte. Ich hatte richtig aufgeladen, ich hatte richtig entwässert. Ich war prall, ich war muskulös und es war perfekt. Ich hatte auch andere Wettkämpfe, besonders 2012. Das war für mich sehr enttäuschend. Aber daraus muss man ja lernen. Und 2014 habe ich es auf den Punkt gebracht. Nein, aber nochmal zurück. Du hast völlig recht. Für mich ist eine ganz andere Situation als viele der jungen Nachwuchsathleten, die jetzt mit Corona zurechtkommen müssen. Und ich finde es super, dass sie bei dir da auch so durchziehen, deine Athleten. Das ist
Wahnsinn.
Es ist toll. Und ich meine, du bist ja selber ein sehr erfolgreicher Athlet. Du weißt ja, was dazugehört. Also wenn, als Coach musst du dich ja in deine Athleten reinversetzen können. Und das kannst du ja. Du weißt ja, worum es geht.
Ja. Ja, das ist auch für mich sehr, sehr wichtig, dass ich selbst auch Bühnenathlet bin. Ansonsten, glaube ich, kann man das einfach nicht so nachvollziehen. Es gibt ja Leute, die sagen so, man muss selbst kein Bühnenathlet sein, um ein guter Coach zu sein. Das sehe ich so ein bisschen anders, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, man muss das wirklich nachvollziehen können, was dazugehört und was eben auch so diese mentalen Gedankengänge sind, die da aufkommen. Jetzt sei es ja, bin ich bereit? Wie lange ist der Wettkampf noch hin? Wann muss ich eine Diät anfangen? So, wie fühlt sich das an, in eine Diät zu gehen? Welche Erfahrungen mache ich? So, und eigentlich muss man sogar meiner Meinung nach als Coach nicht nur einmal, sondern mehrfach gestartet sein, weil jedes Mal, jeder Wettkampf, jede Vorbereitung ist eine neue Erfahrung. Und je nachdem, wo derjenige steht, wird er eben auch andere Erfahrungen von dir Gebrauch machen, ne? Und das ist für mich schon ziemlich wichtig so, und es macht mega viel Spaß, aber sehr, sehr interessante Geschichte, die du da geäußert hast. Dann bist du ja quasi bis, wenn ich richtig gerechnet habe, 49 gestartet? War das 49?
Dann nee, da war tatsächlich 50. Also war ich 50 und konnte ja dann in der Klasse über 50 starten.
Ja,
Wahnsinn. Ich meine, gut, jetzt habe ich noch 3 Jahre bis 60, noch bin ich fit. Wenn es mich dann nochmal reizt, gehe ich auch nochmal über 60 auf die Bühne. Aber weißt du, ganz ehrlich, man muss immer gucken, im Bodybuilding, Natural Bodybuilding, der Körper sollte immer noch ästhetisch aussehen. Und du weißt ja selber, dass es Athleten gibt manchmal, die sich auf die Bühne stellen, wo die Ästhetik halt leider nicht mehr vorhanden ist. Und das fängt an, weil bei faltigem Bauchgewebe, über faltige Haut und so weiter, das hat aus meiner Sicht auf der Bühne nichts mehr zu suchen. Also da bin ich wirklich auch, muss ich sagen, subjektiv finde ich, das hat keinen Platz auf der Natural Bodybuilding Bühne, wenn sich wirklich Alterserscheinungen, also deutlich nach außen sichtbar machen, weißt du, wie gesagt, besonders das Hautbild, wenn da dann die Haut schlabbert oder faltig ist oder so, das sind für mich keine Bühnenathleten mehr. Die können das gerne für mich, sage ich dir auch ganz ehrlich, privat betreiben, aber sich dann noch zu demonstrieren. Und das sind auch leider Punkte, die mich bei manchen anderen Meisterschaften sehr, sehr stören. Also gerade was, ich will auch nicht so viel erzählen, aber es gibt wirklich Wettkämpfe. Aber
doch, das ist mega interessant.
Ja, ich weiß.
Bitte weiter.
Ich weiß. Ich sag mal so, es gibt internationale Wettkämpfe, da denkst du teilweise, was steht da jetzt auf der Bühne? Was ist das? Nicht? Und Bodybuilding ist für mich immer auch mit Ästhetik verbunden. Das soll nicht heißen, dass ältere Athleten über 50, auch über 60 eine tolle Ästhetik bringen können. Wir haben tolle Athleten auch über 60. Wenn ich da an Jochen Mörstedt zum Beispiel denke, also das ist ein Vorzeigeathlet, der ist Vize-Weltmeister geworden, über 60. Da siehst du keinerlei Hautprobleme, gar nichts, überhaupt nichts. Mhm. Auch international gibt es sehr gute Athleten, aber es gibt leider auch andere Beispiele. Ne? Nur mal so als Hinweis. Und ja, was du gesagt hattest, fand ich auch eben nochmal echt gut, dass man selber das auch leben sollte, was man weiter vermittelt. Und ich hab ja auch viele Jahre als Trainer im Fitnessstudio gearbeitet und ich hatte mal einen Kollegen, der sagte zu mir, wie kannst du bloß Kniebeugen empfehlen? Das ist ja schon fast Körperverletzung. Hast du schon mal dir ausgerechnet, wie hoch der Druck pro Zentimeter auf der Kniescheibe ist, wenn du über den Winkel, ich habe gedacht, was redet der da eigentlich, weißt du? Der wollte mir allen Ernstes eine Formel ausrechnen, wie hoch der Druck auf der Kniescheibe ist. Da wollte er belegen, dass ich mal bloß keine Kniebeugen machen sollte. Ne? Und ich hatte mal auch das, ich plaudere jetzt ein bisschen, ich war mal als Referent bei einer Ausbildungsakademie, den Namen nenne ich hier nicht, aber da war ein Teilnehmer, der sagte, ich hatte Kniebeugen empfohlen, weil ich habe immer Kniebeugen geliebt. Obwohl ich meine Beine nie die massivsten waren, habe ich immer, tiefe Kniebeugen fand ich super. Ne? Und ich kann ja immer nur das weitergeben, was ich selber auch erlebt habe. Das ist ja immer mein, das ist ja, wenn ich kurz das erlauben zu sagen darf, ist ja auch immer das Erfolgsrezept meiner Bücher gewesen. Ich habe ja viele Bücher geschrieben, 20 Stück, und mein neuestes jetzt Master Natural Bodybuilding, Bestform für Männer ab 40, ist auch wieder aus der Erfahrung geschrieben mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gemixt, aber die habe ich alles überprüft. Also wen es interessiert, über Amazon gerne oder auch auf meiner Webseite mit persönlicher Widmung.
Ich schaue das gerne mal auch in die Shownotes rein. Also jeder Zuhörer, der über 40 ist, kann sich das definitiv mal. Ich glaube sogar jeder, der unter 40 ist, auch. Also ja. Ich denke, das ist auch einfach sehr, sehr interessant jetzt auch. Also ich bin jetzt auch die ganze Zeit so ruhig, weil es mir auch so Spaß macht, einfach dazu zu hören, weil das ist halt pure Erfahrung, die da spricht. So, und das kann man sich sonst nicht, das ist nicht greifbar so normal.
Also ich habe, also wirklich, ich habe in dieses Buch, da habe ich 1,5 oder sogar 2 Jahre lang hart für gearbeitet, habe ich alles reingepackt, was ich weiß. Und das ist wirklich, sind Grundlagen fürs Training, Trainingsmethoden, Ernährung und eben aber auch Aspekte für den älter werdenden Organismus. Aber das ist auch für junge Athleten interessant, weil ich habe immer gelesen, was passiert eigentlich, wenn du älter wirst in deinem Organismus? Worauf muss ich achten? Und einer meiner Erfolgsrezepte, kann ich also sagen, warum ich eigentlich immer verletzungsfrei war und mein Körper das so gut durchgehalten hat all die Jahre, war ein Buch. Damals hat ganz entscheidend dazu beigetragen. Da war ich 14 oder 15 und habe von meinen Eltern das Buch geschenkt bekommen, Der Mensch ist so jung wie seine Gelenke, von Professor Dr. Cotta mit C. Da gibt es nur noch einige Restexemplare auf Amazon. Aber das hat mir so mal die Augen geöffnet, wie wichtig die Erholung, die Regeneration, die Entspannung nach dem harten Training war für den Organismus. Ne? Mhm. Und das habe ich in der Schule schon gemacht. Immer wenn die Schule zu Ende war, habe ich mir zu Hause erstmal eine Stunde hingelegt. So, weil ich musste mich erstmal erholen, weißt du? Ich habe ja auch dann immer abends trainiert und ich wollte einfach gut erholt auch ins Gym gehen. Mittlerweile trainiere ich ja schon seit vielen, vielen Jahren, ja von fast Jahrzehnten, immer früh morgens um 6, weil das ist einfach mein Rhythmus. Da hat jeder auch einen anderen Rhythmus. Der eine ist ein Frühaufsteher, der andere ein Spätaufsteher.
Ja.
Aber, ach so, ja, was ich noch erzählen wollte, bei dieser Ausbildungsakademie, da habe ich halt auch Kniebeugen empfohlen und dann hat ein Teilnehmer gesagt, wie kannst du Kniebeugen empfehlen? Hat sich beschwert bei dem Chef, weiß ich noch genau. Da habe ich eine Abmahnung bekommen, wie ich denn in dem Kurs Kniebeugen hätte empfehlen können. Also, weißt du, ehrlich, was ist denn das heutzutage? Das ist ja schon länger her jetzt, ne? Aber damals schon, dann sollen sie Reha-Training machen, dann sollen sie ins Reha-Studio gehen, mit ihren Therabändern arbeiten oder was weiß ich machen, aber Natural Bodybuilding, dein Podcast, Iron Age. Ja.
Also, ne? The Age of Iron.
Age of Iron. Ich meine, Iron, das ist ja schon das Eisen.
Ne? Ja.
Und du bist doch auch die beste Verkörperung dafür. Du hast so massive, pralle, kompakte Muskeln. Wenn du nicht mit schweren Gewichten arbeitest und freien Gewichten, dann würde ich jetzt wirklich anfangen, mich zu fragen, hab ich irgendwas falsch verstanden? Wenn du mir jetzt sagen würdest, du arbeitest nur mit Maschinen. Also das würde ich jetzt nicht verstehen.
Ich mache nur Bändertraining. Das ist mein Erfolgsrezept. EMS oder Bändertraining, so, das ist mein Erfolgsrezept. Genau. Nee, aber es ist wirklich der Wahnsinn. Aber man bekommt es auch immer wieder mit. Ne? Es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die immer wieder verteufeln wollen, was du gerade machst. Und ich denke, Bodybuilding verliert so ein bisschen auch heutzutage das intuitive Training. Also ich sage jetzt wirklich mal, was ist das Beste für mich und was habe ich selbst rausgefunden, warum es das Beste ist. Ne? Also so ganz, ganz viele Diskussionen aktuell sind so, ist ein rumänisches Kreuzheben besser oder ist ein konventionelles Kreuzheben besser? Hat konventionelles Kreuzheben überhaupt noch einen Platz im Bodybuilding oder sollte man das komplett streichen? So? Und im Endeffekt, es kommt immer auf deine Anatomie an, es kommt immer auf deine Hebelverhältnisse an, es kommt immer auf den Spaßfaktor an, den du bei der Übung hast, so, und das wird mittlerweile heutzutage so ein bisschen vergessen, finde ich, so, die Leute, die wollen immer nur schwarz oder weiß denken, obwohl jeder immer äußert, so, nee, ich will nicht schwarz-weiß denken, so, aber es machen ganz, ganz viele auch unterbewusst, und das ist so ein bisschen schade, weil da hört das Bodybuilding-Training, finde ich, auch auf, Spaß zu machen, also so,
Das ist definitiv so. Also ich meine, jeder Athlet soll ja auch seinen Körper auch hören. Was ist für den jeweiligen Athleten, die Athletin das Richtige? Welche Übungsauswahl, welche Methodik, welche Trainingsfrequenz? Da kannst du ja als Coach einen Leitfaden an die Hand geben, der natürlich dann angepasst werden muss an auch die Aussagen des jeweiligen Athleten. Der eine ist ein Volumentrainierender, also ich habe immer gerne mit hohem Volumen trainiert. Der andere ist mehr der High-Intensity-Arbeitende. Der andere macht normale Periodisierung, der andere macht die nicht-lineare Periodisierung, mischt alle Reizintensitäten innerhalb einer Einheit, was ich auch immer gut finde, ne? Also schwere Grundübungen kombiniert mit leichteren Isolationsübungen zum Schluss. Und Natural Bodybuilding, ja, das ist einfach, das Training ist das eine, die Ernährung, die Regeneration, die wir eben schon angesprochen haben und der Mindset eben auch, ne? Es bringt ja alles nichts, wenn dein Kopf nicht mitspielt, ne? Also, ich meine, Gefühl ist das eine, aber wirklich das Mentale, die Stärke, ne, das ist das andere. Und da sind eben auch viele Athleten, die es nicht durchziehen können oder die vielleicht nicht so sehr an sich glauben. Es gibt ja hier auch Athleten, die haben eine maßlose Selbstüberschätzung. Ich kriege ja auch Post. Die schreiben mir dann mit der E-Mail, so ungefähr mal überspitzt ausgedrückt, ich werde sie alle weghauen. Und dann siehst du auf der Bühne, ja, was ist das? Komm nicht mehr ins Finale. Und dann siehst du schüchterne Athleten, die sagen, kann ich schon wirklich starten? Und ich schicke dir mal ein Foto und so weiter. Ich sage, du, geh auf jeden Fall auf die Bühne. Und die räumen dann alles ab, ne? Also Selbstwahrnehmung, ja. Fremdwahrnehmung, Motivation, das sind alles auch so wichtige Themen. Ne? Man darf halt auch den Realismus nicht verlieren. Ne? Eins ist ja auch klar, es kann nicht jeder gewinnen bei Natural Bodybuilding-Wettkämpfen. Es sind so viele Faktoren, das weißt du als Coach ja auch und als Athlet vor allen Dingen auch. Also ich meine, deine Genetik ist ja auch extrem gut. Weil ich meine, du bist ein junger Athlet, habe ich ja auch schon bei unserem 20-Minutes-Gespräch erzählt. Als ich dich damals im Aufwärmraum gesehen habe, das erste Mal bei der Deutschen, das ist mir wirklich, also habe ich gedacht, meine Güte, was ist das für ein Kaliber da? Das ist aber eine Granate da. Da stand da der Daniel mit seiner massiven, aufgepumpten Muskulatur, die Beine, die Brust, alles. Du hast auch gewonnen, denke ich, ne?
Die 2017 habe ich schon viel gewonnen. Ja, ich glaube, beim Gesamtsiegerstechen wurde ich Dritter. So, aber da war ich ja auch noch 20, oder?
Überleg dir das mal.
Ja, das war schon ganz gut, aber damals war der, wie heißt der, der Big Busy in Instagram, der Bosongo.
Ja.
Also, ich weiß genau. Unglaublich, als ich den gesehen und ich dachte in dem Jahr, als ich ihn gesehen habe, so, jo, alles klar, ich kann reingehen. Also das war Wahnsinn, ja. Also 2017, ich habe mir die Videos jetzt aber auch selbst nochmal angeguckt im Nachhinein. Auch so 2-3 Jahre später muss ich sagen, das war ein richtig starkes Wettkampfjahr. Also da waren richtig, richtig viele, richtig gute Athleten, die auch heutzutage noch sehr, sehr gut unterwegs sind. So der Justin Warning war zum Beispiel da, den ich auch sehr beeindruckend finde. Und ganz viele andere, die Alina Grant war in dem Jahr auf der Bühne. Also es war einfach so eine richtig coole Meisterschaft irgendwo. Und erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne noch dran zurück, ja. Waren dann 2 Jahre oder 1-2 Jahre so, die haben mir dann nicht ganz so gefallen von der Qualität. Und dann letztes Jahr so mit dem Philipp Sebald und dem Pascal Haag, und das war auch nochmal sehr beeindruckend.
Beeindruckend. Philipp Sebald ist ja auch jemand, das war ja auch ein Newcomer. Der hat ja wirklich erstmal den Newcomern gestartet, da hat er erstmal alles abgeräumt. Dann hat er ich glaube, Junioren gewonnen, ne? Oder war er schon Männer? Nee, Junioren
war. Der war Newcomer und der war Männer, weil der einen Tag vorher hatte der, glaube ich, Geburtstag.
Ganz knapp war das so. Okay, er ist bei den Männern gestartet in seiner Klasse und holt sich dann noch den Gesamtsieg.
Ja, das war Wahnsinn. Also wirklich, das hat mir auch wieder, das war auch so ein Beispiel, oder das Jahr davor mit dem Fabian Spinges, der dann auch letzten Endes da in Gesamtsiegerstechen neben dem Proseps sehr, sehr gut ausgesehen hat auch. Also man sieht schon den Trend, der geht schon Richtung junge Athleten, weil die sind ja alle noch nicht alt. Auch der Sepp, der ist ja auch erst 25, jetzt 26, keine Ahnung, aber trotzdem auch ein Wahnsinnsathlet, ne? Ja. Und deswegen hatte ich dich auch eben gefragt, ob du so siehst, dass der Trend halt eben immer jünger wird, weil ich nehme das einfach so wahr, dass so viele junge Athleten aktuell sehr, sehr stark sind.
Ja, also definitiv, es ist extrem hoher Standard, aber generell bei der GmbF, ne? Also auch die Männer und auch die Älteren, also der Standard ist wirklich gut. Entschuldigung, und wir haben auch wirklich einen Zuwachs in allen Klassen. Also das ist, aber was mich eben auch besonders freut tatsächlich ist, dass die jungen Leute zu der GmbF kommen. Weil das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg.
Ja, also ich bin da auch davon überzeugt. Man sieht es jetzt auch an dir. Also dich kann man immer schön als Paradebeispiel nehmen. Wenn mir jemand sagt, so ja, damals, als ich noch so jung war, ne, da hat noch alles so gut funktioniert. So. Und dann habe ich immer so ein Bild von dir auch im Hinterkopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann denke ich so, aber schau dir den Bernd an. Der Bären, der wird bald 60 und macht das immer noch richtig professionell und immer noch sehr, sehr ausgeglichen. Ne? Also so, ich finde das immer so schwer, wenn ganz viele Leute, die halt ein bisschen älter sind wie du, dir immer erzählen wollen, was halt eben das Leben noch so bringen wird. So. Aber im Endeffekt ist, finde ich, immer jeder selbst dafür verantwortlich, was das Leben einem bringt. So. Und wenn ich mich dafür entscheide, ob das ein gesunder Weg sein soll und ob ich 3 bis 4 Mal die Woche trainiere, weil ich einfach weiß, ich lebe dadurch potenziell länger, so, dann mache ich das. So. Und dann lasse ich mir auch nicht irgendwie von meiner Arbeit sagen, es geht nicht. So. Dann musst du halt eben schauen, ob du vielleicht den richtigen Weg vorher schon eingeschlagen hast. Ne? Also jetzt mit 20 bist du oder ich jetzt, wir haben die beste Möglichkeit, uns den Weg zu legen Und wenn wir das jetzt halt eben verbocken, dann kann es so werden und ja, mit 40 dann, oh ja, ich habe gar keine Zeit, ein, zweimal die Woche zu trainieren.
Definitiv.
Oder man entscheidet sich jetzt dafür und legt halt seinen Grundbaustein, glaube ich, für die Zeit.
Definitiv. Also vielen Dank für deine Worte, hat mich sehr gefreut, dass du das gesagt hast und es ist auch wirklich so. Ich stelle mir die Frage, wo ist denn die Alternative? Wo ist denn die Alternative? Guck dich doch mal draußen um. Wenn du die Männer anguckst, ab 40, 50, 60, wie viele von denen sind denn völlig außer Form? Dünne Beine, dicken Bauch, roten Kopf, Bluthochdruck und so weiter. Ist das die Alternative? Ich meine, leben die Leute ewig? Denken die haben einen zweiten Körper in der Schublade, den sie dann rausziehen können, wenn sie krank werden? Es ist ja keine Garantie, dass du durch Natural Bodybuilding gesund bleibst, aber es ist auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich erhöht, wenn du vernünftig trainierst, dich gesund ernährst, auf deine Ruhe achtest, deine Psyche auch beachtest. Natural Bodybuilding ist da wirklich, ich will nicht sagen Jungbrunnen, aber es ist eine Art zu leben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du gesund und fit älter wirst, weil jeder Mensch wird älter, da sollte man sich im Übrigen auch nicht gegen auflehnen. Es gibt eben Menschen, die können es nicht akzeptieren, dass sie älter werden. Kenne ich auch in meinem Umfeld. Weißt du, die rennen diesem Jugendwahn hinterher. Und ich habe ein interessantes Sprichwort auch in meinem Buch, in meinem neuen Buch zitiert von einer Philosophin. Das Alter ist wie eine Woge im Meer. Wer sich gegen sie auflehnt, geht unter. Wer lernt, mit ihr zu schwimmen, treibt oben auf. So in der Art. Und das ist es auch. Man muss es akzeptieren. Wo stehe ich und wo will ich hin? Du und auch die jungen Athleten sagen sich jetzt, guck mal, 20, 25, wo stehe ich denn jetzt? Ich bin jung. Der Körper normalerweise funktioniert auf Hochtouren, alles perfekt. Erholungsfähigkeit, Testosteronproduktion, Stoffwechsel, das läuft. Ich hatte auch noch eine kleine Anekdote, das fällt mir gerade ein, die habe ich schon ewig nicht mehr im Kopf gehabt. Als ich damals ein junger Athlet war, 14, 15, 16, da war ich damals im Studio. Genau, da war auch ein erfahrener Athlet, und wir kamen aufs Thema Milch trinken. Ich sage, Mensch, wie ist denn das eigentlich so? Trinkst du eigentlich viel Milch? So habe ich den Athleten gefragt. Ich weiß nicht mehr, wie alt er war, aber er war schon älter. Er sagt, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann sage ich, du soll ich auch Milch trinken? Ich war ja 14, 15, ich muss irgendwie Tipps haben. Ne? Dachte, auf jeden Fall. Und trink nicht nur 1 Liter, trink 10 Liter am Tag. Du kannst das ab, du bist jung, dein Stoffwechsel kann das ab. Ich meine, ob er mich verarschen wollte, weiß ich nicht, aber er machte auf jeden Fall einen guten Eindruck auf mich und er hat dann wohl gedacht, er meint es gut mit mir. Ich habe dann 5 Liter pro Tag getrunken, 10 war etwas viel. Aber wir hatten Erlebnisse, da war ein Athlet, der hat sich nach dem Training, war übrigens ein sehr guter Juniorenathlet in Hamburg damals, den habe ich auch mal trainiert eine Zeit lang, der hat sich nach jedem Training 1 Pfund Magerquark innerhalb von 1 oder 2 Minuten reingeschlungen, wie er sagte, auch selber, während ich kann gut schlingen, soll ich dir mal zeigen, wie das geht, packt seinen Pfund Magerquark aus, einen Löffel, den trockenen Quark, zack, 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 war das weg, direkt nach dem Training. Weißt du, das waren so Anekdoten. Aber nochmal zurück aufs Alter und aufs Älterwerden, wo ist denn die Alternative? Soll ich mich jetzt irgendwo ich habe ja auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Du bist ja auch Coach und machst ja das, was du machst, machst du ja gerne. Ich war ja auch viele Jahre Coach, Autor, GmbF und das ist jetzt mein Beruf. Und da gebe ich vollen Einsatz, weil ich weiß, wie sinnvoll das ist. Und ich finde es immer so schade und ich arbeite aber auch daran, dass wir dieses Natural Bodybuilding noch viel, viel mehr in die Medien reinkriegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mein neues Buch aktuell, habe ich 8 oder 10 TV-Stationen geschickt, mit der Hoffnung, dass mal einer mich da mal in eine Talkshow einlädt oder so, weißt du? Aber dann, wenn die Leute lesen Bodybuilding, sind sie immer noch voreingenommen. Oh Gott, Bodybuilding, große Muskeln und zeigen nur ihre Körper. Ne? Aber was dahinter steckt, dass man auch dadurch wirklich auch gesund älter werden kann, das ist ja jetzt ja auch mein Thema. Ist in Deutschland immer noch irgendwo eine Blockade bei vielen im Kopf. Und das, was du sagst, stimmt. Viele nehmen es auch als Vorwand. Oh, ich bin jetzt schon über 30 oder über 40, geschweige denn über 50 und sagen, früher war ja alles anders. Nee, Ausreden, alles Ausreden.
Ja, ich glaube, man entwickelt halt irgendwann in dem Sport oder durch den Sport so ein gewisses Mindset, das dir einfach dabei hilft, besser ins Alter zu kommen. Also ich weiß nicht, wie ich das Mindset, das ich jetzt entwickelt habe, so in den letzten 10 Jahren, dieses Durchhaltevermögen, dieses Bewusstsein für den Körper, also alle diese ganzen Stationen, die im Hintergrund irgendwo ablaufen, ne? Wie ich die nochmal ablegen soll, und ich will es auch gar nicht.
Ne? Nein.
Also so, das hat mir so viel gebracht, also dieser Sport an sich hat mir so viel gebracht, und es ist ja auch nicht, dass jeder Natural Bodybuilding auf einem Profiniveau betreiben muss, also es muss ja nicht jeder als Leistungssport sehen, sondern es geht ja auch als Hobbysport, so, du kannst ja trotzdem, Natural Bodybuilding bedeutet ja einfach ohne unterstützende Medikamente, Steroide oder was auch immer, du kannst ja trotzdem das Ganze auch gesundheitsbewusst einfach 3 bis 4 Mal die Woche, vielleicht sogar nur 2 bis 3 Mal die Woche, aber wenn du dann Gas gibst in den 2 bis 3 Mal, dann hältst du dich auf jeden Fall länger fit. Ne? Und ich sag mal so, es muss nicht um das Natural Bodybuilding gehen. Du kannst auch, wenn du Lust hast, wie du jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel machst, dann geh laufen. Aber mach irgendwas. Also so, ich finde, das Beste am Natural Bodybuilding ist eigentlich das Bewusstsein und das Mindset, das man dahingehend entwickelt. Weil das kannst du nämlich auch nehmen und auf alle anderen Sportarten übertragen. Ich habe vor kurzem, habe ich mit irgendjemandem, ich bin mir gar nicht mehr sicher, mit wem das war, habe ich darüber gesprochen, wie es eigentlich wäre, wenn ich jetzt in andere Sportarten gehen würde. Und ich glaube, Status quo, wenn ich jetzt in eine andere Sportart gehen würde, ich wäre recht schnell, im Amateurbereich natürlich, mit einer der Besten. Egal welcher Sport das ist, und das soll sich auch gar nicht eingebildet anhören, das soll einfach nur klar machen, wie viel man von diesem Weg, den ich bisher gegangen bin, schon mitnehmen kann. Weil ich weiß trotzdem, wie man die Ernährung optimiert. Ich weiß, wie man seine Leistungsfähigkeit fördert, und das ohne irgendwelche unterstützenden Dinge. Ich weiß, wie viel Ehrgeiz es in gewissen Sportarten bedarf. Ich bin bereit, mehr zu geben im Training. Und das sind Grundpfeiler, die du auf jede andere Sportart dann verteilen kannst. So, und das ist, finde ich, das wirklich Schöne so am Natural Bodybuilding. Also um Profi zu werden oder um der Beste in irgendeiner Sportart zu werden, so. Also beim Natural Bodybuilding, da bin ich ganz gut. So, da habe ich mir das Ganze auch durch meine Genetik irgendwo in eine richtige Richtung natürlich gelegt. Aber ja, ich werde nicht mehr der beste Fußballer mit meinem Körper. So, auf keinen Fall. So, das ist vorbei, ne? Aber ich weiß auf jeden Fall, wie ich nicht der Schlechteste werde, und das halt eben recht schnell auch. Und das finde ich halt eben sehr, sehr cool, wirklich an diesem Natural Bodybuilding, also an dem Weg per se, dass du wirklich in jede Sportart, die du gehen willst, den Grundbaustein schon weißt. Also du hast einfach dein gesundes Leben und du weißt, wie du damit zu handeln hast. Und das ist ein schönes Gefühl irgendwo.
Definitiv. Und ich würde jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen. Es geht jetzt auch, du überträgst auch das, was du als Sportler erfährst, diese Disziplin, diese mentale Stärke, diese strukturierte, überträgst du auch auf andere Lebensbereiche normalerweise. Mhm. Also auf deinen Tagesablauf, auf deine Struktur. Du kriegst einfach auch eine gewisse Struktur und eine gewisse Routine. Das soll ich jetzt nicht negativ anhören, aber du weißt einfach, wie du vorzugehen hast, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich wollte ich heute noch mal ganz kurz auch auf das Training wirklich im Alter eingehen, weil das ein sehr, sehr cooles Thema ist, das ja man mit recht wenigen, muss man ganz ehrlich sagen, besprechen kann, weil noch viele nicht in dem Stadium sind und auch viele nicht so auf einem hohen Leistungsniveau das Ganze betrieben haben, wie jetzt zum Beispiel du, wie gesagt, vor knapp 10 Jahren. Selbst noch auf der Bühne gestanden, und jeder weiß ja, auf der Bühne steht man nicht, wenn man halt eben 2-mal die Woche eine Stunde oder 1,5 trainieren geht. So, da gehört auf jeden Fall mehr dazu. Und was würdest du sagen, hast du an deinem Training in den vergangenen Jahren geändert? Hast du da was geändert? Und wenn, wieso?
Also ich muss ehrlich sagen, ich trainiere immer noch gerne schwer. Ich mache gerne schwere Grundübungen mit freien Gewichten. Ich musste ein bisschen umstellen, mein Training. Also schwere, ganz schwere, tiefe Kniebeugen ist für meinen Körper aktuell nicht mehr so das Richtige. Aber generell Schrägbankdrücken, alles, was mit dem Oberkörper zu tun hat, diese schweren Grundübungen, Schrägbankdrücken, Nackendrücken, Curls, Rudern vorgebeugt, mache ich auch gerne sehr schwer noch. Und auch sicher, also mein Körper kann es noch gut ab. Ist natürlich auch so, dass du die Technik dann optimiert haben musst, bevor du schwer trainierst. Das gilt für junge Athleten genau wie für ältere Athleten. Ich trainiere ungefähr 4-mal die Woche, wenn die Gyms wieder aufgemacht haben, 4-mal die Woche, ungefähr eine Stunde 15. Was ich gerne mache, wenn ich wieder richtig im Training bin, ich fange jetzt wirklich von der Stufe an, die wirklich ganz unten ist, aber wenn ich wieder im Training bin, dann trainiere ich gerne mit Supersätzen. Das heißt, ich mache besonders gerne Brust und Rücken im Supersatz. Also das ist auch ein Cardio-Training, ne? Wenn du da wirklich nonstop arbeitest und da Supersätze hast, aber ich finde es einfach toll. Also das habe ich in der Jugend nicht so oft gemacht. Das finde ich eine tolle Sache. Brustrücken im Supersatz. Und ansonsten muss ich halt gucken, das merke ich tatsächlich, dass die Regenerationsfähigkeit, die Geschwindigkeit der Erholung nach den Einheiten sowohl körperlich als auch mental doch langsamer ist als in der Jugend. Also da brauche ich doch schon ein bisschen länger, um mich zu erholen, sodass ich dann im nächsten Training wieder mit voller Intensität trainieren kann. Also ich trainiere immer noch sehr, sehr gerne intensiv und ich hoffe auch sehr, Also mein Plan sieht so aus, dass ich im April spätestens wieder mit dem Einstiegstraining beginnen kann. Dann habe ich April, Mai, Juni, 3 Monate. Und dann bin ich wieder praktisch, dann trainiere ich mich wieder auf ein gewisses Level. Und dann möchte ich gerne ab Spätsommer mit einigen ausgesuchten Athleten gerne mal ein Training machen. Ich würde mich freuen, wenn wir auch eins machen könnten.
Sehr gerne.
Und das, also die Generationen und dass man sieht, wie die Generationen zusammen trainieren. Und dazu brauche ich natürlich eine gewisse Form. Also das ist wichtig, aber das ist mein Plan. Und das möchte ich auch natürlich machen, um diese ganze Bewegung des Natural Bodybuildings und auch, wie du, was wir besprochen haben, Training im Alter und gesund zu altern, eben auch optisch nochmal zeigen möchte. Also das Buch ist das eine und Gespräche sind das andere. Aber wenn du denn jemanden siehst, der dann 57 ist und noch gut in Schuss ist und noch gut trainieren kann, dann wirkt das optisch immer noch wieder ganz anders. Das wirkt auf die Menschen ganz anders. Das ist so mein Ziel. Also wie gesagt, vom Training habe ich eigentlich kaum etwas umgestellt. Ich trainiere, ich brauche ein bisschen längere Erholung, aber Übungsauswahl angepasst, aber Intensität immer noch hoch. Also da habe ich keine Probleme.
Jetzt hast du eben die Kniebeugen angesprochen, was oder wahrscheinlich auch Kreuzheben etc., das ist bestimmt auch so ein bisschen mit einbezogen. Was hast du das Gefühl, was ist da der Faktor, der dich daran hindert?
Mein unterer Rücken tatsächlich. Also ich habe mir bei den Kniebeugen so eine blöde Technik angewöhnt über all die Jahre. Wenn ich ganz unten bin, dann habe ich so einen kleinen Knick in der Lendenwirbelsäule.
Kann so man schlecht wissen.
Wie? Was sagst du?
So ein Buckwing, wenn die aus der Lordose quasi das Ganze so ein bisschen
abflachen. Ja, richtig. So und das habe ich noch nicht so richtig weggekriegt. Aber also da, deswegen bin ich mit Kniebeugen ein bisschen aufs Kriegsfuß. Aber ich mache Kniebeugen, gehe aber nur noch so ein bisschen halb runter. Ne? Haben sich früher auch oft gemacht. Also Bankkniebeugen heißt das. Stellst dir eine Flachbank und gehst bis kurz zur Bank runter. Und das kann ich noch gut machen. Ne? Aber sonst mache ich eigentlich alles. Kreuzheben habe ich persönlich nie gerne trainiert. Ich weiß auch nicht, warum. Das war nie so mein Ding. Schon seit der Jugend nicht. Fand ich immer nicht so. Andere Athleten lieben Kreuzheben, aber ich fand es immer nicht so toll. Aber sonst mache ich halt alles und alles geht
auch. Ne? Ja, hört sich auf jeden Fall auch gut an. Das Ding ist, vielleicht gerade zu dem Buttwing, ich bin ja auch Physiotherapeut, da werde ich nämlich auch sehr, sehr oft gefragt und ich glaube, ich habe das noch nie thematisiert. Also wirklich diese Abflachung der Lendenwirbelsäule aus der physiologischen Lordose raus, das kommt sehr, sehr stark darauf an, welche morphologische wie die Morphologie aussieht, die du mitbringst oder die der Klient mitbringt so oder der Athlet. So, man kann nicht sagen, ein Buttwing ist prinzipiell direkt immer schädlich, aber man kann auch nicht sagen, es ist nicht schädlich, weil es kommt nämlich sehr, sehr stark darauf an, wie deine Wirbelsäule gebaut ist, ob du eine genetische Prädisposition dafür hast, dass vielleicht eine Bandscheibe auch ein bisschen stärker dann degeneriert zum Beispiel. Und dementsprechend sollte man da auf jeden Fall aufpassen, ob man diesen Buttwing macht oder nicht. Wie der Bären schon sagt, er hat sich das über Jahre angeeignet. Ich bin auch ein Mensch, ich beuge auch sehr, sehr gerne sehr tief. Und es ist nun mal so, dass wenn du irgendwann runtergehst in deine Kniebeuge, du hast eine gewisse Beweglichkeit im Hüftgelenk und irgendwann, wenn diese Beweglichkeit ausgeschöpft ist, dann fängt halt eben dein Kniegelenk an zu kompensieren oder eben dein nächstes Gelenk wäre die Lendenwirbelsäule oder das Sprunggelenk und die Brustwirbelsäule. Also es geht nach oben auf jeden Fall und nach unten. Und dann fängt halt irgendwann an, ab einer gewissen Tiefe, wenn die Mobilität der Hüftgelenke ausgeschöpft ist, die Lendenwirbelsäule an einzurunden. Und in der Regel schafft man es allerdings unter 90 Grad auf jeden Fall auch zu beugen, ohne dass die sich einrundet, wenn man darauf hin trainiert. Ne? Wenn die anderen Gelenke auf jeden Fall auch gut mobil sind. Und das kann man sich für jeden da draußen auf jeden Fall antrainieren. Ich bin auch gerade dabei. Ich weiß, ich habe keine Probleme mit dem Buttwing, aber ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren aussieht. Und dementsprechend versuche ich das jetzt schon so ein bisschen auszumerzen. Genau. Kurzer Exkurs ins Thema Buttwing.
Das macht Hoffnung, genau.
Das macht Hoffnung, perfekt. Und wie handhabst du deine Ernährung? Du hast eben schon mal angesprochen, so die Hormone sind im früheren Alter eigentlich so ein bisschen besser am Start. Testosteron wird wahrscheinlich eine höhere Produktion erfahren. Stoffwechselvorgänge sind vielleicht ein bisschen schneller. Hast du tatsächlich gemerkt, so jetzt auch an deinem Kalorienverbrauch? Ich denke, du isst intuitiv, du hast bestimmt keinen festen Ernährungsplan, oder?
Es ist in der Tat so. Ich hatte eigentlich nie Probleme mit dem Stoffwechsel. Jetzt bei der Corona-Krise, da habe ich mich gewundert, dass doch die Neigung zum Fettansatz höher war. Klar, kann man sagen, das Training fehlte dir, aber ich bin ja gelaufen regelmäßig. Aber es war für mich auch ein Zeichen, dass das Gewichtstraining extrem wichtig ist, um den Körperfettanteil unter Kontrolle zu halten. Also nur Laufen bringt es jetzt auch nicht. Und wenn man dann die Ernährung ein bisschen schleifen lässt, bei mir ist es so, ich reagiere sehr empfindlich auf Kohlenhydrate, da muss ich aufpassen. Also für mich ist eigentlich eine Ernährung so diese Steinzeit-Diät mit am besten von meinem Stoffwechsel her. Es gibt ja unterschiedliche Stoffwechseltypen. Ich achte schon auf meine Kohlenhydrate, esse ein bisschen weniger Fleisch als früher, das ist auch ganz interessant. Ich habe wirklich früher sehr viel Steak gegessen, Hühnchen, weil es so richtig im Training war. Jetzt bei Corona vielleicht einmal die Woche ein Steak, aber auch selbst das manchmal nicht. Ne? Also ganz komisch. Der Körper, es gibt schon Rückmeldung. Was brauche ich jetzt gerade? Ne? Und als Läufer brauche ich keinen Steak zu essen. Weißt du, so vom Gefühl her, ich brauche es einfach nicht. Da esse ich dann lieber mal einen schönen Käse oder als Proteinträger. Ne? Oder einen Quark und einen Joghurt und so weiter. Aber Fleisch und Fisch im Augenblick weniger. Aber soll man ja angeblich sowieso nicht so oft essen, rotes Fleisch. Aber ganz ehrlich, mir bekommt es gut. Ich fühle mich gut, das kann mein Stoffwechsel auch ab, wenn ich wieder richtig im Training bin. Wie gesagt, jetzt im Augenblick weniger. Kohlenhydrate bei mir gefährlich. Was sehr, sehr gut für mich ist, sind Fette, pflanzliche Fette mit ungesättigten Fettsäuren, also Nüsse, Leinsaat, Leinsamenöl, diese Geschichten, Omega-3-Fettsäuren, bekommt mir sehr gut. Alles, was so den Insulinspiegel nach oben schießen lässt, bekommt mir nicht mehr so gut. Das spüre ich schon. Ne? Und deswegen achte ich eben drauf, dass ich möglichst naturbelassen mich ernähre. Also was ich gerne esse, sind noch Haferflocken, da kann ich sehr gut ab. Als Kohlenhydratträger Gemüse sowieso, ab und zu ein bisschen Obst. Aber ja, viel Eier und sowas, mache ich alles gerne. So eigentlich eine klassische Bodybuilding-Ernährung mit ein bisschen ausgesuchten Carbs. Also gibt ja auch andere Ansätze, die essen viele Kohlenhydrate, ist nichts für meinen Stoffwechsel. Also ich reagiere sehr empfindlich darauf. Die Hardgainer kennst du ja auch in deinem Coaching, die können futtern, was sie wollen, haben Schwierigkeiten zuzunehmen. Die müssen ja nicht gleich diesen Superpower-Shake nehmen, den man damals angeblich getrunken hat in den 60er Jahren, aus Vollmilch, aus Sahne, aus Eiscreme, aus Bananen und Nüssen. Ne? Das ist ja klar. Ich meine, die Athleten hatten eine Masse früher in den 60er Jahren, waren halt nicht so gezeichnet, aber schlecht sahen sie eigentlich auch nicht aus. Ne?
Ja, alles auf seine eigene Art. Ne? So. Ich finde das mega interessant, was du sagst, dass du wirklich schon intuitiv spürst, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, da reichen auch keine 10 Jahre Training. Also ich merke schon tendenziell, dass ich gewisse Lebensmittel besser vertrage als andere, das schon. Aber so wirklich so aus, wie du das beschreibst, so ich habe das Gefühl, ich laufe jetzt und ich brauche kein rotes Fleisch. So, das finde ich der Wahnsinn. Also da muss man sich schon wirklich sehr, sehr lange mit seinem Körper beschäftigt haben und auch sehr auf seine Intuition oft gehört haben, dass man das überhaupt so wahrnehmen kann. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Da kann sich, glaube ich, jeder definitiv noch eine Scheibe abschneiden, weil da können wir alle gar nicht drüber urteilen. So, also das ist eine, das finde ich auch immer wieder, ich habe ja auch in einem kleinen Studio angefangen, ne? In einem kleinen Studio bei uns in Kieren und der Trainer, der Studioleiter, der Hagen, der da war, der ist auch ein alter Bodybuilder, ne? Und ich fand das, also er hat mir immer erzählt, so ja, ich esse hiervon ein bisschen und davon ein bisschen und ich merke, das tut mir gut und ja, hier habe ich heute, machst du hier mal ein bisschen weniger und ich denke so, ja, aber du weißt doch gar nicht gerade, wie viel Kalorien das ist und wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein, aber am Anfang konnte ich das nicht verstehen, ne? So die ersten 3-4 Jahre, weil ich immer gedacht habe, ich muss genau wissen, was ich da esse, wie viel Kalorien das hat, das muss genau in meinen Ernährungsplan passen. So, und umso länger ich trainiere, umso mehr kann ich ihn auch verstehen, was er mir da sagen wollte, weil er hatte einfach schon dieses Maß an Erfahrung, um das Ganze anders zu beurteilen. So, und das war für mich so ungreifbar und deswegen finde ich das immer wieder interessant, wenn ich jetzt jemand auch wie dich hier vor mir habe, einfach mal zu fragen, so, Wie läuft es bei euch jetzt mittlerweile? Wie läuft es bei dir? Was hast du für Beobachtungen gemacht? Und es kommt immer wieder darauf zurück, so dass einfach umso länger man trainiert, umso besser hat man ein Verständnis dafür auch, was einem gerade gut tut und was es einem auch gibt. Ne? Also jedes Lebensmittel gibt ja auch irgendwo was. Ne?
Ja, genau. Man spricht ja von der sogenannten somatischen Intelligenz, also die Körperintelligenz. Und die bezieht sich halt nicht nur aufs Training, sondern auch auf die Ernährung. Im Natural Bodybuilding nennen wir das das Instinktivprinzip, weißt du ja. Mhm. Und das ist eben das Königsprinzip im Natural Bodybuilding, dass der Athlet lernt, die Reaktionen seines Körpers richtig zu deuten auf Trainingsmethodik, Intensitäten, aber auch auf Nahrungsmittelaufnahme. Und es wäre ja paradox, wenn ein Athlet feststellt, so wie ich jetzt, wir bekommen Kohlenhydrate nicht so gut. Und dann sage ich, dann gucke ich ins Lehrbuch und sage, nee, aber du musst Kohlenhydrate essen und ich esse Kohlenhydrate, weißt du? Man muss dann auch mal die alteingefahrenen Lehrmeinungen hinter sich lassen. Das war ja damals, ich habe ja Ernährungswissenschaften auch studiert. Ich habe ja auch einen Abschluss als Diplom-Ökotrophologe. Und da hieß es damals in meinem Studium noch, ein Sportler braucht viele Kohlenhydrate. Habe ich auch gemacht, habe ich umgesetzt, aber ich fühlte mich immer nicht gut und ich sah auch nicht gut aus. Bis ich dann eines Tages mal in einer alten Muskel, im alten Muskelmagazin ein Statement angeblich von Arnold Schwarzenegger gelesen hatte, der beschrieben hatte, wie sich Athleten eigentlich auf den Wettkampf vorbereiten, also zu seiner Zeit, wie er das macht. Er sagt, 6 Wochen vor dem Wettkampf gibt es nur noch Fleisch und grünes Gemüse. Ich habe es dann ein bisschen modifiziert für mich, habe auch Fleisch gegessen und grünes Gemüse, aber nach dem Training ein bisschen Kohlenhydrate, Haferflocken. Und siehe da, ich konnte eigentlich schon nach dem Tag 1 feststellen, mein Körper verändert sich so, wie ich das möchte. Ich baue Fett ab und kriege eine viel bessere Form. Mit Kohlenhydraten, mein Stoffwechsel war immer weich, wässrig, aber so die andere Form. Und da siehst du eben auch, die Lehrmeinung ist das eine. Wie der Kollege, der mir damals ausrechnen wollte, Druckverhältnisse im Knie. Mach keine Kniebeugen. Der andere sagt, du musst viele Kohlenhydrate essen, weil die wichtig sind für den Energiestoffwechsel. Ja, ich meine, aber das hast du ja heute auch bei den ganzen Social Media, YouTube, Instagram. Der eine postet dies, der andere postet das. Du bist bei Google, da bist du ja völlig verrückt. Wenn du da keinen richtigen Coach hast oder nicht selber in der Lage bist oder willens bist, das für dich zu hinterfragen, dann gehst du unter, weil der Informationsdschungel ist viel zu hoch.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber cool, coole Einblicke, die du da gegeben hast. Wenn du jetzt das nochmal so zum Abschluss einmal beurteilen würdest, hast du das Gefühl, du verbrauchst aktuell, also dein Kalorienverbrauch ist mit den Jahren ständig gesunken?
Sehr gute Frage. Bis letztes Jahr hatte ich das noch nicht. Da habe ich gedacht, ey, ist ja alles super. Da war ich 55, 56. Aber ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich nicht mehr im Gym trainiere. Und ich hoffe, dass es wieder anders wird. Aber in der Tat habe ich festgestellt, dass sich mein Stoffwechsel etwas verlangsamt hat.
Habe ich festgestellt. Aber jetzt wirklich nur zum Ende hin jetzt. Also bis 50.
Bis 55, 56, bis Corona anfing. Bis die Gyms geschlossen haben. Bis letzten November dachte ich, ey, super, läuft alles noch perfekt. Und deswegen habe ich für mich, und das ist ja auch eine neue Erfahrung, die hatte ich bis dato noch nie gemacht, den Zusammenhang gezogen. Gewichtstraining verbrennt auch, wenn du richtig trainierst und gerade noch Supersätze machst, einen Haufen Kalorien. Damit kontrollierst du eben auch deinen Körperfettansatz und auch deinen Stoffwechsel. Und das ist dann weggefallen bei mir und das hat sich bemerkbar gemacht. Durchs Laufen kompensiere ich das natürlich, klar, ich werde leicht, also ich kann das kompensieren, aber eben auch das Gewichtstraining und das ist weggefallen und dadurch habe ich halt den Schluss gezogen, Natural Bodybuilding, Training mit Gewichten ist eben auch wichtig für die Stoffwechselrate. Extrem wichtig.
Okay. Gut, also ich habe mir jetzt parallel noch so gedacht, vielleicht ist es aber auch, eventuell isst du tendenziell auch ein bisschen weniger Protein, wie du schon gesagt hast. Ja. Ne? Vielleicht ist einfach gerade so in so einem Prozess im Gange, so Muskeln werden tendenziell ein bisschen mehr abgebaut, aber der Körperfettanteil bleibt proportional oder wird proportional dann höher einfach, ne? Und man fühlt sich optisch einfach so, aber vielleicht ist der Kalorienverbrauch der gleiche trotzdem. Das war so ein Gedankengang, den ich irgendwie hatte gerade, aber
ist interessant, ob so ist, weiß ich nicht. Ist interessant, dein Gedankengang. Ist interessant.
Ich bin mal gespannt. Könnte sein, muss aber nicht sein. Ne?
Nee.
Das ist einfach nur gerade ein Gedankengang gewesen, deswegen. Ja. Berend. Vielen Dank, dass du heute hier mit in der Show am Start warst. War ein sehr, sehr geiles Gespräch. Also hat mich wirklich mega gefreut. Ich glaube, da können auch einige Zuhörer wirklich was mitnehmen. Und du hattest eben angesprochen, dass du ein Buch geschrieben hast. So, ich würde ganz gerne mal ganz kurz das Buch nochmal hier auch bewerben, also in eigenem Interesse. Ich denke, wie gesagt, so wie ich dich bisher in jedem Gespräch wahrgenommen habe, ist das womöglich ein sehr, sehr cooles Buch für jeden, der in diese Richtung gerade unterwegs ist. Ne? Mit dem Alter, ich denke, du bist da wirklich jemand, der von Erfahrung sprechen kann, der wirklich auch das Ganze liebt und lebt. Und das ist viel mehr das Besondere. So, du weißt, von was du sprichst. Und also ich denke, für viele Zuhörer ist das definitiv ein cooles Buch. Kannst du nochmal den Namen sagen? Dann tue ich das hier verlinken. Und
Sehr gerne. Also das Buch heißt Master Natural Bodybuilding, Bestform für Männer ab 40 und ist überall online zu kaufen, bei Amazon als Printausgabe, als E-Book, aber eben auch, wer möchte, direkt über meine Webseite, berendweitenstein.com, auf Wunsch mit persönlicher Widmung. Und ich habe in das Buch alles reingepackt, was ich weiß, wie gesagt. Klar, ich kann das Rad auch nicht neu erfinden, also wirklich Trainingsgrundlagen drin, Methodiken und so weiter. Können junge Athleten was rausziehen, aber auch eben insbesondere der älter werdende Athlet kriegt nochmal viele Informationen über gesundheitliche Aspekte, nicht? Also wie speziell wirkt sich die Ernährung auf die Gesundheit aus? Blut, innere Organe, Herz-Kreislauf-System, was passiert, wenn du älter wirst? Also mehr konnte ich nicht tun und ich bin auch echt froh, dass es sehr, sehr gut am Markt angenommen wird. Das gibt mir wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich danke auch allen denjenigen, die sich dieses Buch zugelegt haben. Und ich hoffe auch, und ich gehe davon aus, dass es auch einen Nutzen für diese Menschen hat, die sich dieses Buch zulegen und lesen werden. Daniel, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ich dein Gast sein durfte heute. Ich selber merke ja auch immer, wie ein Gespräch läuft. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen heiß geredet, weil einfach das sind so tolle Themen. Und wenn ich da erstmal anfange zu reden, kommen mir immer wieder neue Anekdoten in den Kopf. Aber ich fand es richtig toll, dass wir gesprochen haben und wir bleiben natürlich gerne in Kontakt.
Auf jeden Fall, Bernd. Ich danke dir.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen lieben Dank, dass du die gesamte Episode bis zum Schluss durchgehört hast. Ich danke dir, dass du immer noch dabei bist und dir die Mühe machst, sogar hier das kleine, aber feine Outro von The Age of Iron Podcast zu hören. Wenn dir die Episode gefallen hat und du genauso viel mitnehmen konntest, von Bärens Erfahrungen eben etwas lernen konntest und die Persönlichkeit von Bären genauso inspirierend gefunden hast, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du einen kleinen Screenshot noch machen kannst, auch wenn die Folge schon zu Ende ist, den in den sozialen Medien teilen kannst und mir dem The Age of Iron Podcast so die Möglichkeit geben, noch ein bisschen mehr zu wachsen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, ob du die Folge im Auto hörst, beim Spazieren, beim Schritte sammeln oder eben auch im Training. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge noch einmal einschaltest. Bis dann.